Ihr Lieben, 70 Jahre, das ist natürlich Grund für ein Festwochenende, endlich mal wieder. Und wie das schon bei den Begrüßungsworten am Freitagabend hier so war oder auch beim Anspiel so durchklang, das ist immer Zeit für so einen Rückblick und Ausblick. Quietsch es ein bisschen, sonst nehme ich das Feste vielleicht. Das ist an, ja, genau. Das quietscht schnell. Das passt. Das ist Zeit für einen Rückblick und Ausblick natürlich. Und ich will das heute auch in der Predigt wagen, nicht nur für den Sportverein, sondern auch für uns persönlich. Und das zu versuchen, dass wir weder zu pessimistisch noch zu optimistisch in Vergangenheit und Zukunft schauen. Meine Einladung heute an euch ist, lasst uns feiern und das mit Hoffnung. Als ich ein Kind war, das ist auch schon ein paar Jahre her, bin ich im Ort in die Bibliothek gegangen. Und da gab es so eine Buchreihe, die ich mir gerne ausgeliehen habe. Die gibt es auch heute noch. Was ist was? Vielleicht kennt der eine oder andere das selber oder von seinen Kindern. Das ist so eine Reihe, da lernt man was als Kinder so über Geschichte, Biologie und so weiter, Wissenschaft. Und in einer Ausgabe ging es um den Menschen. Wo der Mensch so herkommt, wie so die Entwicklung der Welt und der Erde ist. Und da war so die Prognose, irgendwann werden auf dieser Welt 6 Milliarden Menschen leben. Und das konnte man sich damals kaum vorstellen. In den 90er Jahren, ich glaube, das Buch war ein bisschen älter, von daher war das so dieses, ja, 6 Milliarden, wie soll das werden? Ich habe nachgeguckt, wir sind heute schon bei 8 Milliarden inzwischen angelangt. Das ist noch gar nicht so lange her, dass man sich 6 Milliarden gar nicht vorstellen konnte. Und in dem Buch stand so einiges darüber drin, wie schwierig und wie düster die Zukunft sein wird. Weil die Leute dann viel mehr hungern werden. Wie können wir da gut in Zukunft leben? Das war so eine Frage in diesem Buch. Anfang der 70er Jahre hat der Club of Rome einen Studienauftrag gegeben. Das waren so Leute, die Wirtschaft, Politik unterwegs sind, die auch ein bisschen Geld haben. Und die haben diese Studie erstellt. Und da ging es um die Grenzen des Wachstums. Das war eine Computersimulation für die Zukunft. Und die haben darin gesagt, in wenigen Jahrzehnten, also Anfang der 70er Jahre, werden die Ressourcen, die wir Menschen zum Leben brauchen, aufgebraucht sein. Und die Erde wird niemals so viele Menschen dann, wie dann leben werden, beheimaten können. Das ist schon ein echt düsteres Untergangsszenario gewesen, was die da prophezeit haben. Eine ähnliche Zukunftsperspektive malt ja gerade die letzte Generation. Der Gedanke, der mir dabei gefällt, ist immer, wir dürfen uns verändern. Es muss nicht immer alles so bleiben, wie das ist. Und wir Christen, wir kennen ja den Gedanken, naja, irgendwann kommt Jesus mal wieder. Wir warten darauf. Das ist uns ja vertraut. Und dann geht es mit dieser Welt zu Ende. Aber ich glaube, dass diese permanenten, düsteren Prognosen wenig hilfreich für unser Leben sind. Die machen Angst. Also wenn ihr an die letzten 3 Jahre denkt und dann so immer so diese Prognosen wären, wie geht denn das jetzt so weiter und wie wird es noch schlimmer und so, das macht doch Angst und das macht was mit unserem Herzen und unseren Gedanken. Deswegen glaube nicht alles, was die Leute erzählen über die Zukunft. Der Club of Rome hatte in vielen Punkten nicht recht, denn zum Beispiel ist der Getreideertrag pro Hektar, das sind wir viel mehr, das ist wissenschaftlich viel besser geworden, dadurch können viel mehr Menschen versorgt werden. Gibt es immer noch Armut auf der Welt? Ja. Aber seit diesen 50 Jahren, wo die das gesagt haben, sind 1 Milliarde Menschen weniger in Armut, als es damals der Fall war. Muss man natürlich noch drüber reden, was Armut heißt und so weiter. Aber das heißt nicht, es wird immer nur alles schlechter. Die Frage ist, wie blickst du, wie blicke ich auf diese Welt? Und durch welche Brille schaue ich so? Habe ich Angst vor dem, was kommt? Und sage ich, na, früher war eh alles besser. Oder manchmal sagen auch Leute, früher war alles schlechter. Und jetzt wird gut. Wie geht da ein guter Weg weiter? Und das heißt natürlich auch, wie geht's weiter mit dem Sportverein? Wie geht's weiter für uns in unseren Dörfern, die wir hier leben? Und es kann sein, dass Menschen da Angst bekommen und resignieren. Das würde ich eine Umweltverschmutzung deines Denkens nennen. Und so ein bisschen will ich versuchen, damit heute Morgen aufzuräumen. Ohne das Schlechte und Schwierige einfach beiseite zu schieben, aber zu sagen, es ist Hoffnung. Wenn wir mit euch in das Alte Testament schauen, dort werden nämlich verschiedene Krisen beschrieben. Menschen hatten immer mal Krisen, auch ganze Länder und Nationen. Und immer wenn Krisen sind, Menschen haben erst mal Angst. Das ist völlig in Ordnung. Da gibt es das Volk Israel, die haben den Anführer, ihren Mose, der vorangeht und ihnen den Weg durch die Wüste weist. Dass sie wissen, da und dort müssen wir lang. Und sie immer mal daran erinnert, übrigens früher in Ägypten, da waren wir Sklaven. Es war nicht alles gut. Das vergessen die Leute auf dem Weg nämlich immer. Wenn sie sagen, oh Mann, ist gerade schlecht, lasst uns nach Ägypten zurückgehen, da gab es Fleisch und so weiter. Dann vergessen die Leute, ihr wart da Sklaven, jetzt seid ihr gerade frei, auch wenn es mit Essen und Trinken gerade schwierig wird. Aber Gott versorgt euch gerade täglich. Das sehen die Leute gerade nicht. Mose führt sie voran in das Land, wo sprichwörtlich Milch und Honig fließen werden, wenn das nicht Hoffnung ist. In ein Land, dort wird es gut sein, dort werdet ihr frei sein und dort werdet ihr auch versorgt sein. Aber auf dem Weg gibt es diese Probleme. Es läuft nicht alles so reibungslos wie gedacht. Und der Weg ist auch echt anstrengend. Vielleicht kennt ihr das so. Der Alltag ist manchmal mühsam. Und dann sagt Mose, ich gehe auf den Berg, um mit Gott zu sprechen. Und das ist ein wichtiges Gespräch. Und die Leute sollen unten warten. Und vielleicht kennt ihr das von euch. Wenn das nie alles nach einem deutschen Zeitplan geht, werden die Leute ungeduldig. Mal 5 Minuten später, das geht schon kaum. Jetzt ist der Mose 1-2 Tage länger weg als gedacht. Und dann sagen die unten im Tal, naja, jetzt ist der Mose weg, der wollte mit Gott reden, jetzt müssen wir eine Alternative finden. Die Hoffnung fängt an, langsam abzusterben. Die Reaktion des Volks ist folgendes, das will ich euch lesen aus dem 2. Buch Mose. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb, und nicht wieder vom Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren, brachte sie zu Aaron und er nahm sie von ihren Händen, bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist das Herrn Fest. Sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und Dankopfer. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Menschen brauchen Hoffnung. Menschen brauchen einen Gott, der ihnen sagt, es wird gut werden. Und wenn wir diesen Gott nicht haben, und genau das macht Israel, wenn der irgendwie gerade nie verfügbar ist, wo wir sagen, der scheint nie da zu sein, dann machen wir uns einen selber. So macht es Israel. Die machen sich den goldenen Stier aus den ganzen Gehänge und schönen Schmuck, den sie so haben, gießen den ein. Und dieser goldene Stier ist menschengemacht, er ist produziert und technisch. Er glitzert schön, ne? Kann man schön angucken, aber es ist nichts von Gott her. Man nennt das auch Götze. Und Götzen sind immer erstmal beeindruckend, aber wisst ihr was, Götzen können nicht helfen und Götzen antworten auch niemals. Die sind stumm. Aber für einen Götzen opfern Menschen alle möglichen Dinge. In der Geschichte machen es die Leute, die sagen, wir brauchen jetzt einen Gott nicht mal selber. Sondern wisst ihr was? Die gehen zu ihren Frauen, die Männer, die gehen zu den Kindern und sagen, gebt mal ihr euer Zeug raus, dass wir das auf den Haufen werfen. Zeigen auf die anderen und sagen, gebt mal ihr euer Zeug her, wir brauchen einen neuen Gott. Für Götzen investieren wir Zeit und Geld. Götzen sind immer das, was uns ganz wichtig ist, was uns niemals fehlen darf. Was ist aber, wenn ich in meinem Leben in eine Krise gerate? Das Israel gerade mittendrin. Ich meine Schwierigkeiten. Dass Eltern sich trennen oder krank werden oder du selber erkrankst. Wo bekomme ich dann Mut und Hoffnung her? Von einem selber gemachten Gott auf jeden Fall nicht, weil der kann nicht antworten, der kann nicht helfen. Ich will von einem anderen erzählen, von Jakob. Jakob, das ist ein Betrüger, der mit Tricksereien zu großem Reichtum gekommen ist. Und wie das so unter Geschwistern ist, lohnt sich ja manchmal, den kann man mal übers Ohr hauen. Das klappt nicht nur einmal, sondern es klappt sogar zweimal. Jakobs Bruder, der Esau, wird zweimal betrogen. Und obwohl der Jakob, der später geboren ist, eigentlich gar nicht so viel haben sollte, kriegt er das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder und am Ende erschleicht er sich, als der Vater am Sterben ist, auch noch den Segen des Vaters. Das lässt sich der große Bruder natürlich nicht gefallen. Einzige Möglichkeit, wie das manchmal so ist, wenn es eine große Krise gibt, abhauen. Weg, raus hier. So muss Jakob fliehen. Und er rennt weg, weil es gerade nicht so läuft, wie er sich das erträumt hatte. Und dann geht er schlafen, mitten in der Wüste und schläft ein und ihm passiert etwas, womit er nicht gerechnet hat. Er träumt in der Nacht. Und in diesem Traum sieht er eine Treppe. Eine Treppe, an der Engel hoch und runter steigen. Eine Treppe, die bis hoch in den Himmel reicht. Und er merkt, Mensch, hier ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich war mitten in meiner Krise, ich war mit mir beschäftigt. Ich wusste nicht, wo es hingehen soll. Jakob, ein Lügner, ein Trickser, der wegrennt, der sich überhaupt nicht für Gott interessiert. Und als er anhält, redet Gott durch einen Traum mit ihm. Weil die Frage ist, wie kann ich denn in einer Krise mit Gott in Verbindung treten? Die Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter wird im Neuen Testament in Geschichten von Jesus wieder aufgenommen. Dort kommt noch ein junger Mann hinzu, der Nathanael. Der ist ein Skeptiker. Der sagt, wir haben schon viele Leute was versprochen von Hoffnung. Die haben geredet, die sind gekommen. Ich habe die auch wieder gehen gesehen. Mir erzählt niemand so schnell wieder was. Kommt ein guter Freund zu ihm, der Philippus, und sagt, pass mal auf. Wir haben da jemanden gefunden und wir sind der Meinung, das, was er verspricht, das hält er auch. Komm doch mal mit, guck's dir selber an, ob der halten kann, was er verspricht. Naja, wenn ein guter Freund was sagt, lohnt sich's mal mitzugehen. Ich lese euch das vor, was da im Neuen Testament steht. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu Jesus, woher kennst du mich? Jesus antwortet und spricht zu ihm, bevor dich Philippus gerufen hat, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael sagt zu ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus spricht zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe. Du wirst noch Größeres sehen. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Nathanael probiert das aus. Er sagt, Hoffnung, schwierig, ich bin totaler Skeptiker geworden, aber ich probiere es nochmal. Und er geht zu Jesus und Jesus sagt so einen komischen Satz, ich habe dich schon gesehen, da hast du unter so einem Baum gesessen. Keine Ahnung, was das heißt. Aber es muss irgendwas gewesen sein, wo der Nathanael über sein Leben nachgedacht hat, wo er vielleicht in der Stille zu Gott gerufen hat, wenn es dich noch gibt, wenn noch irgendwo Hoffnung ist, dann gib mir doch irgendwie ein Zeichen. Deswegen ist er so fassungslos, als Jesus sagt, ich habe dich gesehen unter dem Baum. Das heißt für dich, Gott hat dich gesehen, wo sonst niemand irgendwas gehört hat, wo du allein in deiner Kammer saß, auf deinem Bett lagst, mit deinen Gedanken, die vielleicht resigniert sind, Gott ist noch da. Der hat dein Gebet erhört, auch wenn du vielleicht nicht denkst, dass da noch Hoffnung ist. Jesus Christus ist genau diese Treppe, diese Brücke zwischen Himmel und Erde. Nicht der, der 10 Regeln gibt, damit dein Leben besser und optimaler verläuft. Und Jesus zeigt nicht mal nur den Weg zum Leben, sondern sagt, ich bin das selber. Dort, wo ich bin, da ist der Himmel offen. Da ist Leben, da ist Hoffnung, da ist Liebe, da ist Vergebung. Und Jesus hat sich so für dein und mein Leben interessiert, dass er vom Himmel herabgekommen ist in diese Welt. Dass er sagt, ich nehme das alles mit, was euch auch bewegt. Eure Hoffnungslosigkeit, auch eure Skeptik. Ich habe das selber durchgemacht. Und ich bin gestorben und auferstanden. Ich bin ein Gott, der lebt. Ich bin nicht wie deine stummen Götzen, mit denen du das versucht hast, sondern mit mir kannst du reden und ich antworte. Und in jedem dunklen Tal, wenn das noch so hoffnungslos scheint, ich bin da. Ich gehe mit dir da durch. Und selbst wenn dich das lange nicht interessiert hat, ob ich da war. Wenn du sagst, wie soll das gehen, dort wo Jesus ist, ist der Himmel offen. Für alle Betrüger und Trickser wie dem Jakob ist es Hoffnung. Für alle Skeptiker wie dem Nathanael, da ist jemand, der sich für dich interessiert. Aber nicht nach dem Motto, mach dir mal ein paar positive Gedanken und dann wird es schon alles weggehen, sondern Jesus lebt. Doch wenn du ihn nicht sehen kannst, er ist auferstanden Und dort, wo Jesus ist, ist der Himmel offen. Zum Schluss vier praktische Gedanken, Sachen, die du mit dir und für dich in die Woche nehmen kannst. Das erste, glaub nicht alles, was dir Leute erzählen. Es gibt ja Leute, die sagen, es wird ganz schlimm und so weiter und es wird alles noch furchtbarer. Lerne in dem, was kommt, ohne dass du es weißt, Jesus zu vertrauen. Warum? Also Jesus ist der Einzige, der mir bekannt ist, der von den Toten auferstanden ist. Bei ihm gibt es sogar Leben über den Tod hinaus, der irgendwann auf alle von uns mal wartet. Das Zweite, springe nicht auf jedes düstere Szenario auf, was so gemalt wird. Es gibt ja so Stimmen in unserer Gesellschaft und Köpfen, die so total destruktiv sind, die zerstören, alles geht den Bach runter, macht alles zu, ach, es bringt nichts mehr. Menschen haben sich sehr oft geirrt mit dem, was sie über die Zukunft gesagt haben. Sehr, sehr oft. Denk an den Club of Rome. Und das waren alles auch kluge Menschen. Aber du hast einen Gott der Hoffnung. Das Dritte, es lohnt sich, auch in all dem, wo du nicht weißt, was die Zukunft bringt, sich zu verschenken, in Beziehungen zu investieren. Du hast einen Gott, der sich um dich kümmert. Investiere auch du in Beziehungen. Es ist selten so, dass Menschen auf dem Sterbebett sagen, hätte ich noch mehr Geld verdient oder die drei Häuser noch mehr gebaut. Es ist ganz selten, dass das Menschen sagen. Oft sagen Leute, hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit mit den Menschen, die mir am Herzen liegen, verbracht oder da noch jemanden besucht und dem was Gutes getan. Investiere dich in deinen Sportverein. Hilf, dass sich die Lebensqualität hier vor Ort bei uns verbessert. Und da kannst du was tun. Auch wenn du sagst, im Großen kann ich nichts tun, aber das kannst du tun. Und ein letztes, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das ist der Satz, der auch in der Bibel am häufigsten vorkommt. Und das sagt Jesus in der Offenbarung nochmal, ich bin der, der tot war und der, der lebt. Du brauchst keine Angst zu haben. Egal was passiert, ob Krankheit oder Tod, das sind ja die größten Feinde von uns. Auch da brauchst du dich nicht zu fürchten, auch da bin ich noch drin und mit dir dabei. Jesus ist der wahre Gott und ich lade euch ein, dass wir diesen Tag heute feiern. Und zwar mit Hoffnung, weil wir einen Gott der Hoffnung haben. Amen.